Hallo und herzlich willkommen beim WTF-Fotografie-Podcast. Ich habe heute gleich zwei Gäste zu Gast, und zwar die Christine Zumwider und den Marc Graf. Stellt euch doch kurz mal vor, bitte.
Ja, hallo, freut uns sehr, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Ich bin die Christine.
Schönen guten Morgen, ich bin der Marc und wir schalten uns zu aus Österreich, aus dem Ostrand der Alpen und bin gespannt, was der Talk heute bringt. Also, ob wir über Fotografie und Film sprechen sollen dürfen werden, unsere Passion und unseren Beruf, aber wir freuen uns da.
Genau.
Ja, da gehe ich von aus. Genau, meine liebste Einstiegsfrage ist immer, was habt ihr zuletzt beobachtet oder fotografiert? Welches Tier oder welchen Vogel?
Zuletzt, das ist gar keine einfache
Wir
Frage, weil
kommen gerade vom Filmschnitt der Fertigstellung einer TV-Produktion und waren Wochen schon immer im Feld. Wir müssen das jetzt gleich einmal gestehen. Aber das Letzte, das wir beobachtet haben, intensiver waren meiner Erinnerung nach die Steinböcke. Im Hochsommer Steinböcke beim Aufsuchen einer Salzlecke, was ganz interessant war, am Südrand.
eine natürliche Salzlecke.
Ja, also die haben richtig das Gestein rausgeklopft, abgeklopft, um an Mineralien zu gelangen, die sie halt wissen, wo sie sind. Aber das haben wir selbst so noch nie gesehen und war ein recht interessantes Verhalten von den sonst eher relativ gemächlich und trägen, vor sich hintrottenden Steinböcken.
Genau. Und letztens waren wir als letztes in Schottland
Ah ja,
unterwegs.
und da war die
Also.
Hirschsprung. Jetzt kommen die Erinnerungen wieder. Das ist erst 3 Wochen. Ja, das ist erst 3 Wochen.
Genau, da waren es Hirsche,
Ja.
die wir begegnen durften oder die wir so ein bisschen auch versucht haben zu erhirschen. Aber auch also mehr die Landschaft. Da bietet halt schon aufgrund gerade dieser wechselnden Wetterlage ganz viele tolle.
Ja, das klingt sehr gut. Ist auch schön, dass ihr so tief im Filmschnitt drin wart, dass ihr erst mal überlegen
Den
musst,
Rest
was
der
ihr jetzt
Welt
passiert.
vergessen, ja, genau.
Ja, das ist die Tücke der Technik. Ja, bei mir war es tatsächlich ein junger Dammhirsch gestern. Da war ich mit der TIHO unterwegs, also das ist eine tiermedizinische Hochschule, die haben ein Institut für Wildtierforschung und mit denen bin ich ab und zu mal zusammen und begleite die bei der Arbeit. Und da hatten wir gestern das Glück, nicht nur im Damm-Wildrevier unterwegs zu sein, sondern auch tatsächlich eins zu sehen, obwohl da mehr die Dokumentation quasi der Wissenschaftler im Vordergrund stand und nicht die Fotografie von Tieren, weil dafür sind wir halt auch zu viel mit dem VW-Bus durch den Wald gebrettert, als das hätte eine große Chance gehabt, aber es war dann umso schöner, eben doch auch mal ein Tier zu sehen zwischendurch. Ja, das war schön. Ja, erzählt doch nochmal ein bisschen was zu eurem Background. Ihr habt schon gesagt, ihr fotografiert und filmt. Und ist das quasi euer erster Beruf oder habt ihr vorher was anderes gelernt oder studiert?
Also von unserer Ausbildung her sind wir beide Biologen. Wir haben beide Biologie, der Marc mit Fokus auf Ökologie, Naturschutz und ich mit Fokus auf Meeresbiologie studiert und zusätzlich habe ich auch noch Germanistik studiert. Das ist jetzt per se noch nicht die Berufsbeschreibung für Fotograf und Filmer, aber wir haben schon bei Marc war es, oder du kannst dann selbst auch noch dazu was sagen, bei ihm war es schon sehr viel definierter. Er wusste, glaube ich, schon viel früher, in welche Richtung er will und bei mir war einfach nur klar, ich will was mit Natur machen und wir haben uns gegen Ende des Studiums getroffen und der Marc hat damals schon sehr intensiv fotografiert. Ich war da erst am Beginnen zu fotografieren und da hat sich dann unser gemeinsamer Weg geformt, sodass wir immer intensiver in diese Fotoschiene zunächst und parallel dann aber auch über die Kooperation mit Nationalparks, Naturschutzorganisationen in die Kurzfilmschiene gekommen sind. Und mittlerweile sind wir sehr stark in den TV-Filmbereich getaucht.
Also mittlerweile, das Ganze ist jetzt, das klingt immer so im Zeitraffer. Wir sind seit 12 Jahren selbstständig und eigentlich seit nahezu jetzt dann auch 8, 9 Jahren im TV-Filmbereich auch mit tätig. Also das ist doch schon eine Weile her, aber unser Background ist ein wissenschaftlicher, könnte man sagen. Leitet uns eigentlich auch jetzt immer noch. Also die ganzen Themen, die wir bearbeiten, Christine hat ja schon gesagt, sehr viel für die Nationalparks oder auch die TV-Produktionen, haben halt irgendwie immer einen Konnex zu unserem Netzwerk, das nur von der Universität her besteht. Insofern hat uns die Natur und die Naturwissenschaft, die haben uns nie verlassen.
Ja, okay. Ja, schön. Und würdet ihr sagen, ihr habt in dem Bereich, den ihr jetzt aufgezählt habt, eine Spezialisierung oder ist das, gleich anlegen. Ja, bitte.
Ja, durchaus, würde ich sagen. Also es ist schon die Tier-Wildlife-Fotografie auch in Kombination mit Natur-Artenschutz-Kommunikation. Also wir haben vor allem in den letzten, mittlerweile sind es 6, 7 Jahre, könnte man fast sagen, schon, dass es zurückreicht, sehr viel auch im Bereich der Fotofallen-Fotografie gearbeitet, also diese Kombination von Kamera mit Bewegungsauslösern und Blitzen und eben der Versuch, Scheue oder Tiere, die ansonsten nicht so vor die Kamera zu bekommen sind, auch in einem Kontext mit ihrer Umgebung zu fotografieren. Und das haben wir vor allem im Zuge von einem Bärenprojekt, das wir in Slowenien gestartet haben und das wir dann über Mitteleuropa so ein bisschen ausgedehnt haben, immer weiter intensiviert. Und eigentlich ist das die Art der Fotografie, würde ich sagen, auch die Grundlage für viele weitere Projekte geworden, im Endeffekt.
Obwohl wir es anfangs gar nicht so am Radar oder am Schirm gehabt haben, hat sich die Interaktion Mensch-Tier zu einem Kernthema bei uns entwickelt. Also irgendwie die Akzeptanz von Seiten des Menschen gegenüber Großraubtieren oder das Miteinander nebeneinander, ob es möglich ist oder nicht, vor allem mit dem Kontext Mitteleuropa. Das würde jetzt auch in den letzten Jahren hauptsächlich unser Arbeitsschwerpunkt auf Fotografie oder Film.
Ja, das ist ja auch Thema in dem einen Buch von euch, das Wilde Herz Europa, und auch im Bärenbuch ist das ja auch tatsächlich ein großes Kapitel oder quasi ja eigentlich zieht sich ja wie ein roter Faden auch dadurch. Ne? Ich habe tatsächlich erschreckenderweise gestern festgestellt, dass ich alle eure Bücher habe. Also ihr habt 3, wenn es die 3 sind, die ich kenne, halt zumindest von denen ich weiß. Da sind ja auch 2 quasi als Gemeinschaftsprojekt und das Wildkatzenbuch ist dann quasi ein Solo-Projekt, aber auch nicht ganz, weil da ja auch dann Bilder von Marc mit drin sind. Sonst ist das, also ne, steht Christine Sommer auf dem Cover. Ist das, also macht ihr, oder ist das quasi so historisch gewachsen oder versucht ihr immer Gemeinschaftsprojekte zu machen eigentlich oder ist das so, wie es gerade kommt? Wie versteht ihr euch da?
Also es ist einfach aufgrund unserer gemeinsamen Ideen, Visionen und Vorstellungen so, dass sich viele Projekte gemeinsam aufbauen. Also sehr vieles fußt einfach auf gemeinsamen Ideen und gemeinsamer Umsetzung letzten Endes, auch weil gerade Stichwort Fotofallen es mitunter einfach sehr praktisch ist, wenn man zusammenhelfen kann, weil einfach viel zum Aufbauen ist. Auch wir haben immer in der Regel viel rumzuschleppen und zusätzlich rein zu dieser physischen Aktivität ist es auch dieser gemeinsame Austausch und dieses gegenseitig sozusagen oder miteinander zu reflektieren, wie wir an welche Themen herangehen und was umsetzen. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo mal nur der Markt dran arbeitet oder wo nur mal ich dran arbeite. Also Stichwort Wildkatze, das war sozusagen mein Projekt, aber auch wiederum für bestimmte Fotoideen waren wir wieder gemeinsam am Werken oder eben haben unser Fotoarchiv da auch zusammengelegt. Also es gibt früher oder später eigentlich bei fast jedem Projekt Überlappungspunkte, aber wir persönlich oder ich empfinde es auch als sehr bereichernd, weil einfach jeder von uns so ein bisschen seine Komponente oder seine Sichtweise einbringt und dadurch sozusagen das komplettiert.
Ja. Ja, gerade auch bei den Kamerafallen, da ist es ja, also klar, zum einen durch das wie gesagt, das ist die physische Aktivität, also, aber das ist auch ja einfach nur ne, die Kreativität, sozusagen, sich gegenseitig zu pushen, irgendwie dann irgendwie andere Ideen umzusetzen, vielleicht auch. Oder auch irgendwie zu gucken, wie realisiert man die Lichtsetzung und da ist es ja einfach super hilfreich, wenn jemand halt einmal mit drauf guckt oder eben einfach einer einfach mal irgendwie einen Blitz hält und der andere mal auf den Auslöser drückt und man dann gucken kann, wie es sich verändert. So, das,
oder mach mir den Lux.
Ja. Ja, das ist das Spiel besonders schön. Da kommen immer schöne Bilder raus. Ne? Was wolltest du sagen? Entschuldigung.
Ja, da irgendwer muss immer das Tier mimen sozusagen. Und man kann auch durch die, wie soll ich sagen, durch die Tiefpunkte dieser Art der Fotografie gemeinsam durchgehen, was auch manchmal hilft, um die, wie soll ich sagen, die Enttäuschungsmomente, die ja durchaus gehäuft auftreten bei der Form von Fotografie, gemeinsam zu ertragen. Aber glücklicherweise gibt es auch die positiven Momente.
Ja, eindeutig. Ne? Das ist immer wie Ostern und Weihnachten an einem Tag, wenn man dann irgendwie das Bild im Kasten hat, was man sich wünscht. Und was, was wäre denn für euch die Tiefpunkt oder was ist, gibt es da eine besonders irgendwie lustige Geschichte? Also was ich immer wieder mal gehört habe, ist irgendwie durchgenagte Kabel oder irgendwie jetzt was, wer hat mal erzählt von Ameisen im Objektiv, die sich irgendwie reingenagt haben. Das habt ihr da irgendwie für Highlights?
Ich glaube, alles bis auf Ameisen, die kennen wir noch nicht. Aber sonst ist ja, also von Kleinigkeiten wie Wettereinbruch, würde ich jetzt mal sagen, also Wasser, das irgendwo auch nur einen Kontakt lahmlegt und man sieht am ersten Blick gar nicht, wo die Fehlerquelle liegen kann. Die Waldnager, die Nagetiere des Waldes sind ganz besondere Freunde und Unterstützer auf unserer Arbeit, kann man sagen. Also die haben schon so ziemlich alles vereitelt, aber auch Bären selbst. Also die Highlights, die auch bei uns im Büro als Trophäen noch immer liegen, sind die Kameras, die von den Bären individualisiert wurden, sagen wir so. Aber ja, also wie gesagt, Fehlergründe gibt es viele, aber es gibt sie dann auch immer wieder, die Momente, für die es sich lohnt zu warten und trotzdem nicht aufzugeben. Bei den Filmfallen, wir haben für eine Filmproduktion vor 3 Jahren oder 4 Jahren auch versucht, Filmfallen mit demselben Setup zu machen, mit Infrarotscheinwerfern. Das war war noch komplexer, ist uns vorgekommen. Hatten aber dann das Pech, dass der Markierstein, an dem ein Lux seinen Markierplatz hatte und den wir auch schon von der Fotografie her kannten, dass der einfach umgesiedelt ist. So banal das auch klingt, halt nicht wie uns, aber in diesem Jahr gab es da keinen Lux. Und auch wenn unsere Kameras sozusagen immer bereit waren und wir alles dafür getan haben, dass die Technik läuft, war einfach dann kein Tier mehr da, weil das umgezogen ist. Also es kann auch ganz banal sein, dass man frustriert ein ganzes Jahr immer wieder hingeht und genau null Output
zusammenbringt. Okay, das ist natürlich schon sehr ärgerlich, ja. Also weil der ist ja dann auch wahrscheinlich nicht nebenan war, das Revier, sondern irgendwie mit dem irgendwie Auto erstmal überhaupt hinfahren und dann noch wandern und dann, Hat er denn Beifang gehabt wenigstens, oder?
Auch wenig, weil es hat so viel geschneit in dem Winter und im Frühling wie sonst nie, dass die Kameras zum Teil dann immer die Linse fast komplett im Schnee versunken ist. Wenn es geklappt hat, war es zwar wunderschön, aber es war darf man nicht abwertend sagen, aber ein Eichhörnchen oder so. Also einen kleinen Beifang gab es immer.
Ja. Das ist dann zumindest ein Highlight, irgendwie, wo man sich dann nochmal freut, die Aufnahmen durchzugehen. Das auf jeden Fall. Ja, mit so Widrigkeiten wie Schnee plage ich mich hier am Rande der deutschen Mittelgebirge nicht rum, sage ich mal. Also wenn wir mal Schnee haben, dann ist es eher ein Grund zur Freude, als dass es dann so viel wäre, dass es da Schwierigkeiten verursacht. Ihr seid irgendwie im Schwerpunkt in den Alpen unterwegs. Kann ich das so sagen? Also das ist ja schon
mal Mitteleuropa. Also die Alpen sind ein Teil unseres Arbeitsgebiets, aber muss nicht immer alpin und gebirgig sein.
Ja. Okay, ja gut, ja, genau, weil ich meine, selbst jetzt bei dem Bärenprojekt ist es ja trotzdem bergig gewesen, auch wenn es nicht zwingend alpin war. Ne? Also das war in Slowenien, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, da waren wir vor allem zu Beginn, vor allem im Süden Sloweniens, also das ist so das Grenzgebiet auch zu Kroatien. Und da merkt man auch, dass so ein bisschen, selbst ein kleines Land wie Slowenien, so ein bisschen zweigeteilt ist, was auch die Akzeptanz und die Verbreitung von den Bären angeht, weil gerade eben im alpinen Bereich, das ist so immer dieses Hinkebein sozusagen in Bezug auf die großen Raubtiere, da ist die Akzeptanz sehr gering nach wie vor. Und das ist in Nordslowenien sozusagen nicht anders als jetzt in den alpinen Bereichen Österreichs, Bayerns, in der Schweiz oder jetzt in Südtirol zum Beispiel. Da ist dieses klassische Thema natürlich der Nutztierhaltung auf den Almen und deswegen Ist es dort auch wenn vereinzelt Tiere vorkommen und es eben mittlerweile auch alpine Populationen wieder gibt, relativ schwierig, auf die Bären zu stoßen.
Und also habt ihr da schon beobachtet, dass sich die Akzeptanz quasi verändert hat auch für die Raubtiere? Oder?
Hier bei uns oder vor Ort?
Ja, also so beides. Also das ist ja nicht...
Ja. Also ich glaube, das wirklich Spannende zu sehen war, dass Slowenien hat ja eine der dichtesten Bärenpopulationen weltweit, Europa-Kontext sowieso, und dass die in den Jahren jetzt nur, seit wir es kennen, in den letzten 7 Jahren oder so, auch zunehmend wächst.
Ja.
Zwar die slowenische Regierung Abschlussquoten, brauchen wir jetzt nicht alles ausführen, aber Abschlussquoten hat, aber die Bevölkerung trotzdem, auch ohne wirklich triftiger Gründe, alleine nur durch die Tatsache, dass kommuniziert wird, unsere Bären werden mehr skeptischer werden und die Akzeptanz sinkt. Also das ist ganz ein interessantes europäisches Phänomen, dass Leute, die noch nie einen Bär gesehen haben und vielleicht auch nie einen sehen werden, einfach nur, weil sie in den Zeitungen lesen, es werden immer mehr Bären, sofort noch mehr Abschüsse fordern, also da die Akzeptanz sinkt. Und bei uns in Österreich, weiß ich nicht, ob wir da schon etwas erkannt haben, vielleicht ist der Bär der heimliche Gewinner, wenn der Wolf zurückkommt, das kann man vielleicht schon so ein bisschen unterschwellig herauslesen, aber das ist trotzdem eigentlich kein Erfolg, sondern es ist noch kein Mindshift sozusagen in dem Sinn, dass die Bereitschaft, sich mit Großraubtieren auseinanderzusetzen, da irgendwie ein bisschen größer geworden wäre. Also ich glaube, da sind die alpinen Länder, Christine hat es schon anklingen lassen, dass Österreich nur eines davon, aber da ist selbst der nördliche Teil Sloweniens, Bayern, die Schweiz ist da vielleicht nicht ganz so radikal, oder man kann nicht alle Leute pauschalieren, aber da sind die alpinen Bereiche Mitteleuropas mit Sicherheit noch ein bisschen so Hardliner-Territorium. Also sobald man an den Umfragen glaubt, die es auch in Österreich gibt, vom WWF oder in diesem Bereich, dann ist ja die Akzeptanzschwelle ja auch viel geringer sozusagen, um die Großraubtiere zuzulassen, wenn man aus den alpinen, engen Tälern mit den hohen Bergen rauskommt.
Und meintest du das so quasi, dass, weil einfach die Ängste, die der Wolf schürt, so groß sind, dass dann quasi der vergleichsweise plüschig, flauschig, freundlich daherkommende Bär quasi dann eben im Vergleich eine größere Akzeptanz hat?
Ja, es ist faktisch so, ja, natürlich, aber faktisch so, dass ein Bär, zumindest jetzt in Österreich, wenn einer auftaucht oder die wenigen, die hier sind, nichts anderes machen, als ab und an einen Bienenstock auszuräumen. Schafe werden von Bären selten bis kaum gerissen. Das ist wieder die Haupt, sozusagen die Hauptkritik am Wolf. Und je mehr Wolfs Zwischenfälle, möchte ich nicht sagen, aber Wolfsrisse es gibt, umso mehr wird darauf vergessen, dass einmal ein Bär vielleicht auch ein Schaf reißt oder dann doch nur einen Bienenstock umreißt. Also ich glaube, so diese Reizschwelle, die verändert sich gerade so ein bisschen in den Alpen, was nicht gut ist für den Wolf. Also wir sind jetzt nicht nur pro Bär oder wie auch immer, oder sind keine Bärenfraktion, aber es wäre einfach schön, wenn man erkennt, was wir aus dem Süden Sloweniens kennen oder auch aus der slowakischen Tatra, wo wir länger unterwegs waren, oder der polnischen Tatra, wo es Bär, Wolf und Luchs gibt und Tourismus und Pilzesucher und Imker und Kinder, die erfolgreich alt werden, dass das Zusammenleben möglich ist, aber es mehr braucht als nur vielleicht nur einen Elektrozaun, sondern eben auch in unseren Köpfen ein bisschen mehr passieren muss.
Und also, genau, ja klar, also das eine ist halt sozusagen das gelungene Management und dann, wie du gesagt hast, der Mindshift sozusagen, also das sprich die Akzeptanz bei den Menschen irgendwie erhöht wird. Ich meine, das geht natürlich über ein erfolgreiches Management zum einen. Was wären da noch wichtige Schritte aus eurer Sicht?
Ja, also was definitiv mitgehört ist, dass man diese Diskussionen, die immer wieder geführt werden, hauptsächlich zwischen Naturschützern, Wissenschaftlern auf der einen Seite und eben Jägern und Nutztierhaltern auf der anderen Seite, dass man das entemotionalisiert, weil es ist nach wie vor so, auch in der Bevölkerung, dass quasi eine Art Rennlinie herrscht, die einen, ich sage es jetzt überspitzt formuliert, die dummen Städter, die eh keine Ahnung haben und die nur sagen, romantisierend, ach schön, wir wollen wieder Wolf, Bär und Luchs bei uns haben.
Also so wird argumentiert von den Wolfsgegnern.
Ja, deswegen überspitzt. Ja. Und die Landbevölkerung, die sagt, ihr habt ja keine Ahnung und der Wolf ist eine Bedrohung, der Bär genauso. Wobei interessanterweise weder die eine noch die andere Fraktion persönliche Erfahrungen, geschweige denn einen Hintergrund zu diesen Tieren hat oder selbst diese Tiere jemals gesehen hat. Und da endlich einmal eine Annäherung zu finden, um das auf einer objektiven Ebene zu sehen, dass wir einfach sagen, auf der einen Seite gibt es unsere Bedürfnisse, wir haben unsere Besitztümer, Nutztiere, was auch immer, die wollen wir schützen und natürlich wollen die Menschen ein Auskommen finden. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die wilde Natur, die sich wieder stärker Bahn bricht und die genauso ihre Bedürfnisse hat und die mit unseren in vielerlei Hinsicht zusammentreffen, auch wenn das uns vielleicht auf den ersten Blick nicht klar ist. Aber was viele übersehen, ist, dass das, was gerade in Europa, in Mitteleuropa passiert, eigentlich eine große Chance darbietet. Wir haben wie auf keinem anderen Kontinent die Rückkehr der großen Raubtiere, die letzten Endes auch auf Basis der Naturschutzbemühungen der letzten Jahrzehnte fußt. Und natürlich breiten sich diese Tiere jetzt wieder aus, aber die bringen auch die Möglichkeit mit sich, dass sich unsere Ökosysteme, die ja mit diesen Tieren geformt wurden, auch wieder, wenn man sie in bestimmten Bereichen zulässt, entsprechend erholen können und auch bestimmte, es gibt immer dieses etwas komische Wort, Ökosystemleistungen wieder sich einstellen können im Sinne von, allein wenn man sich anschaut, was machen Wolf und Bär und Luchs zum Beispiel. Also sie jagen, der Bär weniger, aber gezielt Wildtiere, sodass die Verbreitung vor allem der ganzen Eser entsprechend gestreut wird. Also man hat diese Clusterbildung nicht mehr so sehr, dass jetzt ein Rudel Hirsche auf einem Fleck alles weg isst, sondern die Tiere sind dann viel aufmerksamer, viel vorsichtiger. Und es bewirkt, dass der Wald Chancen hat, wieder ein bisschen mehr zurückzukommen. Der Bär selbst ist zum Teil in der polnischen Tatra, war das ganz spannend, was wir erfahren haben, ein Art Gärtner, weil der verbreitet einer der wenigen großen Früchte. Der verbreitet die Samen und düngt sie auch gleichzeitig noch. Also das sind nur ein paar der Aspekte, die wesentlich sind und die halt unsere Ökosysteme ganz massiv mitgestalten. Und das Einzige, was wir tun müssten, sollten, können als Gesellschaft, ist zu akzeptieren, dass diese Tiere auch ihren Platz haben und unsere Besitztümer, wenn wir das eben für uns behalten möchten, so zu schützen, dass es da keine Interferenzen gibt. Oder möglichst wenige, weil dieses Ausschließen, das ist ja auch in unserer Gesellschaft oft gewünscht. Ja, er darf da sein, Wolf, Bär und so weiter, aber nur, wenn nie was passiert und nur, wenn wir sie nie sehen und auch nicht einmal in Sichtweise irgendwo. Und das ist so etwas, was wir sicher von den Ländern, in denen die Tiere nie ganz abhanden gekommen sind, lernen können, dass wir da ein bisschen entspannter sind und nicht immer diese Schlagzeilen, wie wir sie haben, wenn einmal ein Wolf zum Beispiel wo auftaucht, dass dann eine ganze Gemeinde in Panik ausbricht und beim Bürgermeister anruft oder der Bürgermeisterin und was sollen wir tun? Also das ist, finde ich, ein Symptom unserer Gesellschaft, die sich relativ weit von der Natur schon wegentwickelt hat und das sollte man aber aufhalten.
Ja, definitiv. Ja, und ich glaube, da ist die Kommunikation auf jeden Fall der Schlüssel, weil letztes Mal die Leute, die sich irgendwie mit den Themen schon beschäftigt haben, die muss man ja eigentlich nicht mehr überzeugen. Also, sondern ne, irgendwie die eben ganz, vielleicht auch ganz links und ganz rechts auf den Seiten der Barriere stehen, eben, das fand ich so schön, dieses Entemotionalisieren der Diskussion, weil das gerade in puncto Wolf in Deutschland sich eher militarisiert hat, sage ich mal. Also ne, das ist Wolfsbefürworter und Wolfsgegner irgendwie in Demonstrationen aufeinander getroffen sind. Dass es irgendwie, keine Ahnung, auf beiden Seiten irgendwie zerkratzte Autos und zerstochene Reifen gab. Und also wirklich, was ja der totale Wahnsinn ist. Und dann, ja, eben, das war ja auch eine Fragestellung in eurem Buch, ne, das wilde Herz Europas, so wie viel Wildnis können wir wieder zulassen sozusagen oder wollen wir? Das ist ja, ich glaube, wenn die ganz allgemeine Akzeptanz für die Wildnis größer ist oder der ne, die auch mehr Räume für Wildnis einfach da sind, dann Es sind irgendwelche störenden Geräusche im Hintergrund gewesen, deshalb war ich ein bisschen irritiert, tut mir leid. Genau, so wenn die Akzeptanz für Wildnis da ist und die Räume für Wildnis da sind, dann kann das ja auch schon dadurch einfacher werden, quasi. So. Und da, auch das, also ne, dieses, ich glaube, was du gesagt hast, die Akzeptanz in den Ländern, wo die Tiere nie weg waren, also weiß nicht, wenn man sich irgendwie Yellowstone anguckt, ich meine, da haben sie natürlich irgendwie schon mit ihren Bären, wie heißt es, Bear Jams, also Bärenstau quasi und so, weil die dann irgendwie alle beobachten oder so, das habe ich jetzt aus den Alpen auch gehört, aus den italienischen Alpen, dass dann, wenn da ein Bär auftaucht, dass es dann halt irgendwie verstopfte Straßen gibt und sich die Kilometer lang die Autos reihen, weil alle halt dann irgendwie den Bären beobachten wollen. Ist natürlich auch nicht einfach. So, was ist da, sind da irgendwie eure Erfahrungen oder Beobachtungen?
Ich glaube schon, dass der Wert, der emotionale und touristische Wert von Großraubtieren oder von Tieren ganz generell, ist jetzt egal, ob man einen Hirsch beobachten möchte oder einen Bären, auch eine gewichtige Rolle spielen wird in der, im Fortbestand der Großraubtiere. Und ich glaube, das du meinst mit Yellowstone, ist ein Vergleich, der zum einen hinkt, aber zum anderen genau das Gleiche. Europas haben wir kennengelernt in der polnischen Tatra, die von sich selbst zwar sagen, sie sind der Denali Europas, und wir haben im Vorfeld immer gemeint, dass, weiß ich nicht, das Selbstbewusstsein der polnischen Nationalparkverwaltung auch recht staatlich ausgeprägt ist. Und die haben eben gesagt, wir sind wie in Nordamerika, weil bei uns gibt es, weiß ich nicht, 3 Millionen Touristen im Jahr, Sommer wie Winter, aber es ist der beste Platz, um Bären, Hirsche, Füchse und all das andere zu beobachten. Und wir waren für eine Arte-Doku, für einen Dreh vor Ort, und hatten den Auftrag, Bären zu filmen, und haben am Beginn der Drehzeit in keinster Weise damit gerechnet, dass das gelingt, weil wir das nicht gewohnt waren, als Alpin, Österreich-Alpin abstammende Menschen, dass man Tagestouristen im Ausmaß von mehreren Tausenden, Hunderten, ja, wir haben es nicht gezählt, aber jetzt also Massentourismus.
Ein nicht abreißender Strom von Menschen,
Wanderern,
das genau. Habe ich in meinem Leben noch nie gesehen.
Dass der Ort, an dem wir Bären filmen werden, der ist, wo sich Hunderte oder Tausende, ist jetzt egal, aber nur, dass ihr euch vorstellen könnt, also Massentouristen an einem Wochenende einen Wanderweg den Berg hinaufplagen. Und es war aber genau das der Ort, wo wir eine Bärenmutter mit 3 Jungen filmen konnten. Und die Beobachtung geteilt haben mit Dutzenden anderen Wanderern, die alle, die Polen waren das gewohnt oder die aus der Region, so wie wir, die waren begeistert. Ganz wenige hatten Angst oder Respekt, aber sind von der Masse derer, die begeistert waren, sofort sozusagen beruhigt worden. Und das zeigt, dass, glaube ich, wenn man, der springende Punkt, den du angemerkt hast, wenn man wieder lernt, mit diesen Tieren unsere Wälder zu teilen und das einmal eine Generation wieder gelernt und umgesetzt hat, dann werden die zweifelnden Stimmen verstummen, weil die anderen, die schon Erfahrung gesammelt haben, sagen können, es ist nichts Schlimmes. Und das fehlt. Und das können jetzt Leute wie Naturschützer oder ambitionierte Fotografen und Filmer und Rinnen wie wir machen. Aber wir sind trotzdem eine marginale Gruppe an Menschen, die selbst Erfahrung haben und die sozusagen den Hardlinern am anderen Spektrum, so wie du so schön gesagt hast, der Barriere näher bringen wollen mit Bildern und Filmen und eigenen Erlebnissen. Und das ist gut, dass es das gibt. Aber ich glaube, wenn es einmal passiert, dass die Bären zurückkommen und man, ich glaube, in Bayern treibt sich gerade ein sehr ruhiges Exemplar herum, der hat seit 2 Jahren, Sepp soll er heißen, kaum für keine Zwischenfälle sorgt, der ist aber einfach hier und jeder, der eine Spur sieht, wird sich dann freuen, und wenn länger nichts passiert, wird man sich freuen, dass ich man... natürlich nicht, aber viele. Und ich glaube, so wenn die Anzahl derer wächst, die positive Erlebnisse haben und das teilen, das ist dann sozusagen so ein Grassroots-Movement im Naturschutz. Das ist meine Meinung. Und dann ist es wohl gut, wenn man mal mit dem Auto bremst und schaut, wenn ein Bär die Straße quert. Schadet nicht, wenn man ohnehin ein bisschen langsamer unterwegs ist. Aber
vor allem die Menschen, die bremsen ja auch, um zu schauen, was für ein Unfall auf der anderen Seite ist. Also insofern ist es bleiblich.
Ihr passt vielleicht eher auch wieder auf der anderen Seite des Spektrums, der es sinnvoll ist.
Okay. Oder so. Also man sollte immer ein bisschen darauf achten. Genau. Generell bei Wildtierbeobachtungen lohnt es sich, zumindest so zu halten, dass es für einen selber und den nachkommenden Verkehr sicher ist. Aber Ja, ein Bär ist halt nichts Alltägliches, da schaut man dann halt gerne hin.
Was man mit Sicherheit nicht ausschließen kann, und das ist etwas, das es geben muss in einer Diskussion über Großraubtiere, ist, dass es in irgendeiner Form Konfrontationspotenzial gibt und ab und an auch einmal Leute, die damit Probleme haben werden oder wirtschaftlichen Verlust erleiden werden. Und das wird man nie ausschließen können. Und wenn wir in Mitteleuropa die Toleranz oder die Akzeptanz, eben diese Grundakzeptanz, gar nicht aufbringen, dann ist diese Diskussion vorerst eine sinnlose. Weil wir könnten den Kreis der Tiere, die nicht erwünscht sind, ausweiten um Biber, Fischotter, Graureiher, Kormoran. Und mir fallen sicher 10 weitere ein, wenn wir die sehen.
Ja, das ist so eine Spezi hier.
Ja, genau. Ja, klar. Findet irgendwie jeder irgendwas, was uns stört. Ein Punkt hat das vielleicht auch ein Südslowene, der einen sehr pragmatischen Ansatz der Natur hat und der immer wieder Bären, die wir sowohl mit unseren Foto- und Filmfallen fotografiert und gefilmt haben, in seinem Garten durchspazieren hat. Also der ist einfach toleriert, weil er wohnt da am Waldrand und er sagt, ja, wenn der Bär vorbeikommt, kommt er vorbei. Aber er hat für uns das Thema Akzeptanz in eine witzige Geschichte gepackt, weil er gesagt hat, er hat halt da einen großen Garten auch und hat einmal an die Regierungsstelle, die Zuständige in Ljubljana, geschrieben, weil auch in Slowenien werden einem Schäden, die durch eben die 3 großen Raubtiere entstanden sind, Entschädigungen gezahlt. Und er hat geschrieben, eben mit einem zwinkernden Auge, naja, der Bär ist für mich nicht das Problem, aber die Wühlmäuse, die fressen mir alle Salatköpfe und Co. weg. Ja. Also wie schaut es da jetzt mit Entschädigung aus? Also es ist so ein bisschen wie die Parabel auf dieses Leben und die Frage, wie viel Natur darf man uns Menschen oder dürfen wir uns zumuten? Oder darf, wenn man so sagt, in einer Gesellschaft, in der Verantwortung sehr gerne abgegeben wird, wo man das Gefühl hat, es muss immer irgendwer verantwortlich dafür sein, was darf uns die Regierung sozusagen zumuten? Und da, glaube ich, ist es wirklich höchst an der Zeit, dass wir selbst unsere Eigenverantwortung wieder in Kauf oder einfach sozusagen uns derer bemächtigen, dass wir evaluieren, wie bewege ich mich denn in der Natur und dass ich eben nicht eine isolierte Komponente bin, sondern in einem Austausch stehe, der aber sehr wohl regulierbar ist, sage ich mal, und es wird nicht anders gehen, als dass er in irgendeiner Form, dass es ein Art Kompromiss gibt.
Ja, und das gibt sicher auch die Hand zu dem, was Marc gesagt hat, wenn es halt Konflikte gibt, so wie ist da auch die Verantwortung des eigenen, welche gesellschaftlichen Lösungen gibt es da, und das ist ja auf jeden Fall möglich, das zu lernen und herauszufinden. Ne? Also sei es halt irgendwie in dem Management, dann eben gerade auch, also weiß ich nicht, jetzt für mich war so ein witziges Beispiel da, in Südafrika sind ja die Paviane irgendwie überall unterwegs und da sind dann irgendwie auch überall Schilder, Vorsicht, Paviane und so weiter. Und die haben halt sehr pragmatische Lösungen da gefunden. Die haben dann halt einfach zum Beispiel, weil die mit dem Müll spielen oder den Müll plündern, haben die dann halt einfach Pavian sichere Mülleimer gebaut. So, und dann stehen halt überall halt irgendwie Mülleimer, die irgendwie so einen Mechanismus haben, den halt nicht so leicht von einem Pavian irgendwie beizukommen ist. So, und das ist ja ein ganz kleiner Schritt sozusagen, aber das ist natürlich, ne, ab dem Moment fliegt halt nun so mehr Müll rum, sofort die Akzeptanz ist halt total gestiegen irgendwie. Mhm. Und das ist ja ja, das wäre dann halt so ein, ist ja zum einen auch ein gesellschaftlicher Anteil, zum anderen aber auch kann natürlich jeder Einzelne dann entscheiden, so, ja, ich stelle halt irgendwie einen Mülleimer hin in meinen Vorgarten, wie auch immer, der halt Pavian sicher ist oder halt nicht, ne? So, und dann habe ich halt weniger Scherereien mit denen oder mehr. Oder halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt hier, ne, wenn Waschbär, was ich eben gesagt hatte, ich schmeiße halt keine Speisereste auf meinen Kompost, dann kommt der Waschbär halt nicht mehr und räumt den Garten aus halt, ne? So.
In Slowenien gibt es sogar bärensichere Kompostanlagen. Also auch das gibt es eben, wenn du das Beispiel nennst. Das sind wirklich simple Maßnahmen. Und überall dort, wo eben Mülleimer, Komposter und dergleichen installiert wurden oder in dem Fall dann Elektrozäune um Bienenstöcke, Herdenschutzhunde und wieder Elektrozäune bei Nutztieren, überall da, wo es auch so installiert ist, das ist ja auch wichtig, dass es funktioniert. Es ist ja nicht damit getan, dass man einfach was hinstellt. Da muss ja auch, wenn es ein Elektrozaun ist, wirklich der Strom fließen. was wir auch festgestellt haben, was nicht überall in allen Ländern dann so funktioniert und manchmal nur so pro forma gemacht wird. Aber wenn das da ist und eingerichtet, dann, so wie du sagst, dann gibt es weniger Konflikte und das bringt sofort die Akzeptanz zu steigen, aber zum Steigern, aber man muss es halt tun. Und in Österreich merken wir halt oft, dass man einfach abwartet. Man möchte dieses Problem aussitzen. Am liebsten würde man wahrscheinlich eine Mauer rumherum bauen, dass jetzt kein Bär und kein Wolf reinkommt. Das geht auch nicht ganz, hat man festgestellt, aber man überlegt sich ja nach wie vor auch diese wolfsfreien Zonen. Mittlerweile gibt es auch Abschussmöglichkeiten. Das ist alles legitim, aber man müsste an und für sich halt alle Argumente auf den Tisch legen. Und was halt nie kommuniziert wird, ist, dass man von wissenschaftlichen Studien auch sehr wohl weiß, dass Abschüsse bei Wölfen zum Beispiel mitunter sogar einen kontraproduktiven Effekt haben. Also es ist halt, wo ein Wolf rausgeschossen wird, kommen dann zwei nach, beziehungsweise zerstört man die Rudeldynamik und dadurch sozusagen initiiert man sogar eher, dass die dann auf leichter zu reißende Beute wie etwa ungeschützte Nutztiere gehen. Und das sind nur so ein paar Aspekte, die sind bekannt, aber werden halt gerne mal so ein bisschen unter den Tisch gekehrt oder hin und wieder gibt es dann den Kommentar von halt einem Wissenschaftler oder jemand, der halt sich damit auskennt in einer Zeitung, aber jetzt so in der breiten Diskussion wird das immer so ein bisschen vernachlässigt und da wird halt einfach plakativ gefordert, Abschuss, weil man befindet halt, mit Abschuss ist es dann geregelt. Aber eben, wir versuchen tendenziell eher dieses Problem zu ignorieren als Gesellschaft und hoffen, glaube ich, insgeheim hoffen die meisten noch, dass es wieder weggeht. So wie Corona quasi das kam und hoffentlich geht es wieder weg. Und ja, die Dinge verhalten sich aber nicht immer so, wie wir das möchten.
Ja, das scheint aber ja, allgemeines, nicht nur für Österreich geltendes, sondern auch ein, ja, weiß nicht, gesamtgesellschaftliches oder europäisches Phänomen zu sein. Also in Deutschland ist das ja auch so, dass gerne ausgesessen wird und außerdem ist Veränderung ist ja auch immer anstrengend und kompliziert. Und ne, also das kennt ja erstmal wahrscheinlich jeder für sich ein Stück weit und dann aber auch einfach klar als Gesellschaft, wo auch so viele Interessen irgendwie dann berücksichtigt werden müssen irgendwie, beziehungsweise dann haben die Politiker natürlich auch noch Angst irgendwie um ihre Klientel, die zu vergrämen und gerade da ist natürlich auch, also zumindest in Deutschland ist halt eine sehr starke Verknüpfung auch zwischen Jagd und Politik halt vorhanden, weil einfach, naja, Jagd ja eher irgendwie einen, naja, einmal zumal in der Landwirtschaft oder ländlichen und da aber auch ja irgendwie auch in einer speziellen Klientel vorhandene irgendwie Beschäftigung ist und dann aber wiederum auch irgendwie so eine Elitenbeschäftigung, also wo halt irgendwie reiche Landeigentümer halt jagen oder Menschen, die halt irgendwie zu Geld gekommen sind und sich dann halt eine Jagd irgendwie gekauft haben und dann eben auch, ne, das sind dann eben oft einflussreiche Geschäftsleute, Politiker, Anwälte, Richter, so und dann ja, ist natürlich klar, dass die auch also da irgendwie, irgendwie ihre Interessen vertreten. Und das ist, glaube ich, also in Deutschland halt mit dem, auch mit der kleinteilig irgendwie strukturierten Jagd, ja, oft führt das zu Schwierigkeiten. Hm. Ich weiß nicht, ob das in Österreich ähnlich strukturiert ist.
Durchaus.
So. Ja. Ja. Nein, mit Sicherheit. Also die Berechenbarkeit in der Jagd, also das ist, führt jetzt ein bisschen weiter, aber das, dass ich als Jagdanbieter oder Besitzer oder Betreuer meinem Kunden, ob der jetzt gut zahlend ist oder nicht, aber er muss es in der Regel sein, einen Abschuss garantieren kann, ist mit ein, also dass ich wirklich sagen kann, komm Freitag, weil am Samstag morgen gibt es diesen Hirsch zu ernten. Oder die Drehbock. Und das ist genau mit einer der Gründe, warum das Großraubtier halt für Unmut sorgt, weil wenn am Vorabend die Wölfe durchziehen, dann gibt es keinen garantierten. Das spielt alles mit rein. Aber deswegen ist es ein sehr komplex, dicht verwobenes Geflecht an unzähligen Interessen. Wir müssen gar nicht alle immer schlecht und böse und die Kontrapartei betreffen. Es hat alles seine Berechtigung, ja, zu diskutiert zu werden. Aber nachdem es so komplex ist, ist das auch hochbrisantes Thema, das eben zum Politikum wird. Das Interessante und das Wichtige in Mitteleuropa ist aber, dass es diskutiert werden muss, weil die Wölfe gekommen sind, um zu bleiben. Und wie Christine schon gesagt hat, sonst kommen die Nächsten nach und sonst die Bären werden auch irgendwann vor den Toren aller mitteleuropäischen Mittelgebirge und Gebirge stehen, was schön ist, finde ich. Aber wird noch ein bisschen dauern, aber es wird kommen. Und dann gilt es, die Nächste abzuwägen. Und die Biber haben sich Mitteleuropa schon erobert, die Fischotter auch, die Waschbären ebenso. Also das gehört einfach zum Leben dazu, aber es wird sich zeigen, wie wir alle damit umgehen.
Ja, ja, und da gibt es ja auch ähnliche strukturierte Probleme, ne? Also das, sei es halt beim Biber-Management, sei es beim Fischotter-Management, also dass halt so dann die Fischer auch Kompensationszahlungen brauchen oder die Landwirte irgendwie und das auch wieder, ne, das ist ja auch wieder ein gesamtgesellschaftliches, oder eine gesamtgesellschaftliche Lösung irgendwie erforderlich dafür. Und ich glaube, dass da schon auch viel passiert ist, also dass so eine grundsätzliche Akzeptanz für die Rückkehr von Natur da ist oder wächst. Und wenn das halt, sag ich mal, im Kleinen funktioniert, dann hilft das natürlich auch im Großen. Also, ne, irgendwie ist jetzt, sag ich mal, ein Fischotter sorgt ja höchstens bei einer kleinen Gruppe für Verdruss. Und wenn die aber irgendwie merken, wir werden ernst genommen und gut gemanagt, so, dann hilft das ja auch anderen an anderer Stelle, ne, bei anderen Tieren. Ja. Und ganz, ganz allgemein, also das war auch ein Satz, den ich jetzt aus dem Buch mehr notiert hatte, dass da wo die Gletscher zurückgehen, quasi neue, wie soll ich sagen, lange oder natürliche Flächen plötzlich freigelegt werden. So, das ist ja eine sehr, sehr plakativer Satz oder eine sehr plakative Szene für neue Naturräume, die irgendwie freigelegt werden. Zum anderen aber auch gibt es ja auch die Landflucht, wo dann dadurch ja auch quasi mehr Wildnis entsteht, weil einfach keine Landnutzung mehr da durch den Menschen vorhanden ist oder nicht mehr in dem Rahmen, wie sie mal vorhanden war. Habt ihr da zu dem Umgang mit solchen Flächen irgendwie, was ist da eure Gedanken dazu?
Ja, generell ist es einfach gut, dass es wieder Flächen auch gibt, die sich selbst überlassen werden, weil man das auch aus Naturschutzanliegen wie etwa von Rewilding Europe vertreten, die sich darum bemühen, dass eben wieder mehr wilde Räume, die wenig von Menschen beeinflusst sind, entstehen, dass da einfach Prozesse wieder ablaufen können, die so nicht ablaufen, wenn wir alles regeln und strukturieren und auch nicht so ablaufen können, wie das in dem auf einen Erhaltungszustand anvisierten Naturschutz möglich ist. Also generell muss man sagen, ist in Europa über lange Zeit hauptsächlich ein Naturschutz durchgeführt worden, der schaut, dass ein Status quo beibehalten bleibt. Also wir sehen einen Wald und der muss so beibehalten werden. Aber Tatsache ist, auch wenn das in der Natur natürlich lange Zeiträume sind, in denen Veränderungen stattfinden, dass es so eine Art Fließgleichgewicht ist, ja auch wie unser Körper, wo ständig ein Aufbau und Abbau von Prozessen stattfindet. Und so ist es in der Natur. Und man erkennt auch im Naturschutz immer mehr, dass es darum geht, sich als Mensch mehr zurückzunehmen und womöglich eben der Natur wieder ihre Rhythmen zu übergeben. Man muss halt dazu sagen, es ist jetzt ein Unterschied, ob das von Haus aus schon eine naturbelassenere Gegend ist oder, ich nehme jetzt als Beispiel was Extremes, eine Fichtenplantage. Wenn ich jetzt sage, von heute auf morgen, diese Fichtenplantage, die rühre ich jetzt nicht mehr an, die lasse ich jetzt wieder zur Natur werden, dann werde ich mal wahrscheinlich viele Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Jahre warten müssen, bis sich da was tut. Einfach weil erst dann Veränderung auftritt, wenn zum Beispiel ein Sturmereignis ist, wo mal alles umgefegt wird, dann ist wieder Licht und Raum und es kann wieder was aufkeimen. Das heißt, bei solchen doch relativ schon naturfernen Flächen macht es Sinn und da greift zum Beispiel Rewilding Europe mit Ideen des Rewildings ein, dass man sozusagen am Anfang Impulse setzt. Das heißt, dass man da zum Beispiel wirklich mal Bäume rausreißt oder umschneidet, sodass Licht reinkommen kann. Und dann können Prozesse sich selbst überlassen werden. Ein Klassiker ist auch, dass man beginnt, wieder mehr mit esenden Tieren zu arbeiten, also die großen Pflanzenfresser wieder einbringt, also so alte Haustierrassen oder noch relativ nahe am ursprünglichen, an den schon ausgestorbenen Wildtierrassen.
Ja, Wildpferde oder auch Wiesente zum Beispiel oder ne, was, genau.
Rinder und so weiter. Mhm. Und die ermöglichen, dass eben Flächen offen gehalten werden. Ja. Oder einfach nur, man bedenkt das vielleicht gar nicht, durch die Tritte dieser Tiere, relativ großer Huftiere, entstehen oft kleine Tümpel. Und in so einem kleinen Tümpel kann wieder ein Amphib die nächste Generation ableichen. Also das sind so viele Komponenten, die zusammenspielen, wenn die Natur ein Stück bereichert wird oder wenn wir einen Impuls setzen und uns dann zurückziehen. Und, aber es ist eben einfach so, dass man sagt, ach super, da ist jetzt ein Acker und der wird nicht mehr bestellt, den lassen wir jetzt sich selbst über, es wird wieder ein Urwald. Also das dauert dann, oder ist so zumindest in manchen Skalen völlig surreal. Also da muss man schon ein bisschen abwägen. Aber prinzipiell ist es von Vorteil, dass es auch wieder Freiräume gibt. Wichtig ist nur, dass diese Freiräume nicht auch schon wieder gleich potenziell von eben großen Konzernen aufgekauft werden, damit dort vielleicht dann, wenn die kleineren Bauern wegziehen, dann Landwirtschaft im großen Stile gemacht wird. Mhm. Also da sind wir auch als Gesellschaft so ein bisschen aufgerufen, dass wir das auch lotsen, dass das in eine Richtung geht, dass letztlich wir in Summe davon profitieren und nicht nur ein paar wenige.
Mhm. Ja, und genau, also das Konzept von Rewilding Europe sieht ja dann auch vor, zum Beispiel eben Ökotourismus dann in diese Gebiete zu bringen. Und das finde ich auf jeden Fall eine ganz schöne Idee. Also, weil dann ja auch wieder gewährleistet ist, dass eben die Menschen, die da noch dann leben, verblieben sind, irgendwie da mit einbezogen werden können. Dass irgendwie dann aber auch eben Menschen da hinkommen, die Akzeptanz für die Wildnis auch steigt. Ohne sie halt irgendwie gleich wieder komplett in Beschlag zu nehmen, aber auch, ne? So, und aber auch eben ohne komplett in diesen Erhaltungs-Naturschutz wieder reinzugehen, dann halt auch, ne? Also das ist ja da auch der große Shift sozusagen, dass beim Erhaltungsnaturschutz im Prinzip die Menschen ja auch ausgesperrt werden, während halt bei diesem Rewilding-Ansatz dann ja die Menschen eben auch mitgenommen werden, aktiv. So, das finde ich halt auch sehr schön.
Vielleicht ist es auch das Einzige, wie Naturschutz Zukunft haben kann. Der Mensch muss sich einfach wieder mehr verstehen als Teil dieser Natur. Also auch wenn wir uns so viele künstliche Strukturen geschaffen haben, müssen wir verstehen, dass wir ein Key-Player sind. Aber letztendlich endet es auch nur ein Player in diesem Ganzen. Und wir können das nur managen, indem wir uns selbst auch wieder verantwortlich für diese Natur empfinden. Also Wenn ich dran denke oder auch wir, was uns am wichtigsten ist in unserer Arbeit, dann ist es, in den Menschen vielleicht diesen Funken auch zu entfachen wieder, wobei immer die Frage ist, an wen richtet man das, weil meistens richtet man diese Ansprachen und Anführungszeichen an die, die es eh interessiert, aber vielleicht auch in jenen zu entfachen, die da ein bisschen ferner sind, dass man sich wieder verantwortlich für die Natur empfindet und auch einen gewissen Stolz darauf entwickelt, weil auf was ich stolz bin, da bin ich auch sozusagen bereit, dafür etwas zu tun. Und das, glaube ich, brauchen wir. Und da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Arbeit zu tun.
Was du gesagt hast, Marc, hat man gerade nicht gehört. Das Mikro ist dann nicht aktiviert worden.
Ein bisschen was zu tun, glaube ich.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Und ich glaube, da sind wir als Fotografen und ihr natürlich mit der Reichweite über den Film noch auch können da eine Schlüsselrolle ja einnehmen, ne? Also diese Begeisterung für die Natur zu erwecken, das ist auch auf jeden Fall so eine Sache, die mich da sehr motiviert. Ich glaube, dann können wir auch nochmal wieder einen Bogen schlagen, so ein bisschen zur Fotografie und bei euch ist es ja auch eben mit dem das Film. Erstmal, wie findet ihr da Projekte? So, sind das mittlerweile bei euch Auftragsarbeiten oder sind das noch Herzensprojekte oder beides? Oder?
Am schönsten ist es, wenn es beides in einem ist. Also wenn das Herzensprojekt beauftragt wird oder eine Anfrage kommt in die Richtung. Das funktioniert auch. Wir haben aber in der Geschichte unserer Selbstständigkeit im Prinzip immer wieder mit allen Wegen, um an bezahlte Aufträge zu kommen oder damit zu tun. Das heißt, wir haben oft Ideen, die wir anbieten, wo es nur eine Vision gibt, unter Anführungszeichen, und wir versuchen da Finanzierungen oder Partner zu finden. Jetzt im Film oder mit den größeren Reportagen waren es eigentlich immer Beauftragte arbeiten. Mhm. Die aber jetzt auch nicht so fern von unseren Herzensthemen sind. Also irgendwie haben wir es aus irgendeinem Grund nicht geschafft, aber ergibt es sich immer so, dass wir jetzt nicht irgendwas machen müssen, sondern es immer etwas ist, das uns ohnehin interessiert. Aber wir wissen, dass es vor allem als angehende Fotografin oder Fotograf sehr schwer sein kann, den Traum vom Beruf auch wirklich umzusetzen oder umsetzen zu können. Aber wir haben jetzt gerade aktuell, weiß nicht eben, wie schnell du die Sendung oder den Podcast online stellst, aber am Beginn vom Dezember 22 auch für das Canon Pro Forum. Also wir haben immer eine Partnerschaft in den letzten Jahren gehabt mit Canon, quasi so eine Art Talk genau zu diesem Thema und haben uns in den letzten Tagen da intensiver damit beschäftigt, wie kann man anderen angehenden und motivierten Fotografinnen, Fotografen und Filmern irgendwie einen Tipp geben, wenn man selbst jetzt 12 Jahre es schafft, davon zu leben. Und letztlich ist, glaube ich, die Kernbotschaft ganz einfach, und die klingt halt so blöd und so nach TED-Talk und Motivationstalk, aber einfach nie aufzugeben. Also wenn man etwas erreichen will, dann bei uns Holzklopfen halt dann in die Richtung geht es auch immer. Und dann kann es entweder wirklich das Herzensprojekt sein oder zumindest das Arbeitsfeld, in dem ich aktiv werden möchte. Und die Notwendigkeit nach coolem Content, ob Fotografie oder Film, wird immer bestehen. Also ich glaube nicht, egal wohin auch sozusagen die Medien sich wandeln, ob online, Print oder Film und Stream oder öffentlich-rechtlich, ist alles egal, coolen Content braucht es und dafür braucht es Leute, die das gewillt sind, umzusetzen. Also deswegen immer dranbleiben. Mhm. Also wir können jetzt nicht das Rezept geben, wie man dazu kommt, aber wir haben Verlage selbst kontaktiert oder wir haben einfach einmal gemacht, auch wenn es finanzierbar wäre, also war, dann haben wir einfach einmal gemacht, weil wenn man immer darauf wartet, bis etwas passiert, wäre der Bart jetzt schon länger. Und gleichzeitig ist es gerade im Film oder auch mit den Werbefilmen, sage ich jetzt mal, für die Naturschutzbehörden und Nationalpark so, dass wenn man einmal gute Arbeit abgegeben hat, man halt auch im Pool derer ist, die wieder beauftragt werden. Also so einfach kann es auch sein. Aber am Anfang steht die Initiative und die Vision.
Also das, was du vorhin als Kurzfilme bezeichnet hattest, das sind im Prinzip die Werbefilme für Nationalparks oder ähnliches.
Imagefilme, Trailer,
die
Nationalpark-Ausstellungen, oft wenn man in so Nationalparkzentren oder Infohäuser kommt, dann gibt es ja auch Content für Bildschirme oder irgendwelche Schautafeln, also die Dinge, die sind ja auch spannend zu erarbeiten.
Oder eben themenspezifische Filme, wo es eben um konkrete Aspekte geht, die jemand kommunizieren will. Aber eben auch selbst da ist es oft eine, sage ich mal, zweiseitige Anbahnung. Also manchmal schlagen wir was vor und es kann auch oft sein, jetzt gerade passt das nicht. Und auf einmal, dann ist aber dieser Same gesät und dann hat man vielleicht das schon wieder vergessen, kommt dann eben Naturschutzorganisation oder Nationalparks etc. auf einen zurück oder auch mit TV-Sendern ist auch gerade gewesen, wo man dann oft schon denkt, das Thema ist jetzt erledigt und dann plötzlich ist das Interesse auch wieder da. Also es zahlt sich einfach aus, in vielerlei Hinsicht aktiv zu sein und dann zu schauen, trotzdem so abzuwägen, dass man das macht, wo man wirklich dafür steht. Also im Endeffekt würde ich jetzt sagen, zumindest weiß ich von den Sachen, die ich oder wir bisher gemacht haben, haben wir nie etwas gemacht, wo wir uns überhaupt nicht damit identifizieren konnten. Es gibt natürlich Themen, die einem total am Herzen liegen und sagen, das möchte ich wünschen und da, das sind genau die Bereiche. Aber dass wir jetzt irgendwas gemacht hätten, also es gab einmal eine Anfrage und das wurde dann aber klar, dass das für beide Seiten, das hat sich dann eine sehr skurrile Anfrage herausgestellt, das wäre was zum Thema Naturschutz gewesen, aber eigentlich dann in eine andere Richtung abgedriftet, die dann doch eher sehr kommerzig gewesen war. Und da merkst du dann, das sträubt sich irgendwie alles in einem und dann bringt es auch nichts. Ja, also man muss irgendwo, glaube ich, auch an Ethos in sich selber haben und sagen, okay, wofür steht man und wohin möchte man arbeiten? Aber wenn man eine klare Idee hat und Visionen und Vorstellungen, dann lässt sich immer irgendwas umsetzen.
Aber um deine Grundfrage zu beantworten, also die Triebfeder ist immer ein Herzensprojekt, würde ich sagen. Mhm. Über das ganze Jahr nahezu jeden Tag einen Moment, wo immer wieder entweder die gleiche oder eine der Ideen aus dem Fundus der Herzensprojekte auftaucht und die werden im besten Fall forciert, um umgesetzt werden zu können.
Und also ihr habt ja gesagt, schon eine Sache, wie ihr da irgendwie an Themen kommt, ist irgendwie auch dann euer Netzwerk, irgendwie, was ihr habt, auch noch aus dem universitären, also aus dem Umfeld der Biologen. Dann sonst, wie findet ihr Themen, wenn die jetzt nicht von außen an euch herangetragen werden?
Das Leben ist eine ständige Recherche. Also es gibt immer, man wird immer wieder aufmerksam auf irgendwas. Man hört was, man sieht was. Das Internet ist natürlich für den Erstimpuls immer super, wobei gerade die Christine, glaube ich, die Internetrecherche nicht allzu sehr schätzt, sondern dann immer wieder die persönliche Aussprache mehr bevorzugt, was richtig ist.
Aber die Themen, es ist, glaube ich, etwas, was jeder vielleicht für sich selber verinnerlichen sollte, der in dem Bereich arbeiten möchte, ist die Themen, die ich im Internet finde, die sind, sage ich mal, überspitzt formuliert erzählt. Das heißt, die Themen, oder zumindest ist es schon, da wird schon darüber berichtet und ich muss irgendwie Zugänge finden, die so noch nicht präsentiert sind. Das kann ja durchaus das Thema sein, aber aus einer vielleicht ganz anderen Sichtweise. Ja. Und man trifft oder kommt eigentlich erst, im Journalismus wird gerne darüber gesprochen, auf der Straße findet man die Themen. In dem Fall wäre es bei uns im Wald, auf der Wiese, im Fluss, am Berg sozusagen. Und im Austausch vor allem mit den Menschen, die dort sind. Also ganz viele Themen oder Ideen für Themen und um tiefer in bestimmte Bereiche weiter einzutauchen, kommen bei uns einfach mit der Beschäftigung und Interaktion mit Menschen, die auf etwas hinweisen, was zum Teil total offensichtlich ist, aber wo niemand hingeschaut hat bisher. Und deswegen trifft es auch auf das zu, was der Marc schon gesagt hat. Es gibt so unendlich viele Themen. Und ich persönlich finde, und es wäre mir ein Anliegen, wenn dieses Naturschutz sozusagen Berufsleben als solches im fotografisch-filmischen Sinne, wenn sich das auch im europäischen Raum weiter ausdehnt, in bestimmten Bereichen ist es da schon, aber jetzt im amerikanischen Bereich ist der Bereich Conservation, Photography und Filmmaking viel größer, viel etablierter. Ja. Und bei uns ist das noch immer so ein bisschen ein sich selbst immer erklären, warum man das tut. Und viele sagen, ja, ich kann eh selber ein bisschen mitfotografieren. Und ob das jetzt Wissenschaftler oder eben Naturschutzorganisationen sind. Aber es wird immer, habe ich das Gefühl, klarer und viele Leute sehen, was für einen Wert es hat, wenn jemand sich professionell mit dieser Form von Kommunikation beschäftigt, weil du kannst eine gute wissenschaftliche Arbeit leisten, in den seltensten Fällen und dann auch noch das Ganze top dokumentieren. Ja. Also es braucht diese Partnerschaft und langsam, glaube ich, bricht sich das Bahn, aber es ist noch ein Weg zu gehen, dass da auch wirklich in Mitteleuropa oder in Europa da dieser Zug auch von den einzelnen Organisationen kommt, dass man sagt, wir kooperieren da stärker, um genau all diese Themen in die Welt hinauszubringen.
Ja, ja, das ist die Beobachtung teile ich. Also ein Freund von mir, der aus dem Fotojournalismus kommt, der hat mich da vor Jahren irgendwie auch drauf gebracht, auf den Conservation Photography Zug in Anführungszeichen. Und das ist halt, also dass ich damit angefangen habe, mich zu beschäftigen und eben nicht eben die reine Naturfotografie zu machen. Und das ist tatsächlich irgendwie auch, wie du beschrieben hast, so, dass ich da oft noch auf Raum mich zu erklären gestoßen bin. Dann oder auch das konzeptionell noch nicht vorgesehen ist unbedingt. Also die zum Beispiel jetzt hier in Hannover, wo ich lebe, da gibt es noch ganz große intakte Moorflächen und die sollen halt besonders geschützt werden. Da gibt es ein fettes EU-Live-Projekt irgendwie mit einem relativ großen Volumen. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau wie viel. auf jeden Fall viele Millionen Euro. Und die haben irgendwie in dem Projekt, ich glaube, es waren 2000 Euro für Kommunikation und Ähnliches veranschlagt. Also quasi nichts.
Echt?
Das ist halt, also so, da kannst du wie 5 Flyer von drucken. Und das war es halt, ne? So, also das ist ja vollkommen absurd. Das, also da wurde der Wert halt überhaupt gar nicht erkannt, quasi, was da eben auch irgendwie ne, dann, also das, oder auch nicht berücksichtigt konzeptionell, dass da irgendjemand von außen halt rankommt, um das Projekt zu kommunizieren. Und die haben jetzt wahnsinnig große Schwierigkeiten in der Akzeptanz, weil dafür auch Flächen angekauft werden müssen aus den Grenzbereichen der Moore, um da Vernässungen zu machen oder damit dann nicht eben ewig Kompensationszahlungen dann gemacht werden oder die überhaupt, ja eben, weiß nicht, ja, wieder dann geflutet werden können, also ne, in Anführungszeichen, oder eben als Pufferzonen verwendet werden können für die Moore. Und das ist ja natürlich, ja, für das, also für das Projekt katastrophal, ne? Also dementsprechend sind die auch total im Verzug und
ja, also das müsste einfach wirklich immer mitbedacht werden. Und das ist so ein bisschen der Wake-up-Call. Also da, es geht einfach nicht ohne, dass du die Bevölkerung mit ins Boot nimmst und du musst erklären, warum Natur wichtig ist. Genauso wie, warum braucht man jetzt die Frage, die wir nur immer hören, wozu braucht es einen Wolf, einen Bär? Und die Frage kommt auch, wozu brauche ich dieses unnütze Moorgebiet? Ja? Aber dass ich damit unheimlich wichtige Wasserrückhaltelandschaften schaffe, Landschaften auch für viele Tiere, die hier durchgehen können. Exakt, also diese ganze Bandbreite, das sind Dinge, von denen wir profitieren. Und wir nehmen das für gegeben, solange es funktioniert. Wenn es dann nicht mehr funktioniert, liegt es wirklich daran,
weil wir es nicht wussten.
Genau.
Und das ist der Wert an der Kommunikation. Ja, aber das wird schon noch kommen. Also da haben wir, wir teilen denselben langen Atem, den du da jetzt beschreibst, dass man irgendwann auch von Haus aus weiß, dass Naturkommunikation von Wert ist. Und man sieht ja ohnehin, wenn dann ein schönes Produkt rauskommt, ob Ausstellungen oder Naturfilme im Fernsehen, die werden ja 100.000-fach angesehen und konsumiert. Also daran wird es nicht scheitern. Und das ist, Christine hat es vorhin schon gesagt, glaube ich, heute halt auch so der Schlüssel zum Naturschutz wird mit Sicherheit sein, dass die Leute, die gute Wissenschaftler sind, die beste wissenschaftliche Arbeit leisten und die Leute, die gut fotografieren können, es dazu fotografieren, weil man kann kein Meister in allen Fächern sein. Und daher ist es mit Sicherheit die Zukunft, dass man sich da sozusagen die Kräfte bündelt und die Arbeitsaufgaben teilt, wie es eben im englischen Raum, ob jetzt Großbritannien oder Amerika der Fall ist und immer wieder hoch inspirierende Arbeit dann auch zu sehen ist. Gab einen Film über die Wanderungen von Molchen. Also ich bin jetzt selbst nicht der größte Molch-Fan gewesen, aber das dazu geworden. Und wenn man bedenkt, da war ein tolles Budget und eine wirklich toll kreative Arbeit zum Thema Kleinlebewesen in einem kleinen Waldabschnitt von David Harasimchuk war das, Kollege sozusagen aus dem Westen der USA. Es ist einfach hoch inspirierend. Und das ist auch vielleicht Teil 2 der Beantwortung der Frage, die du mir vorgestellt hast oder uns. Auch daraus beziehen wir nicht jetzt Projektideen, dass wir jemanden etwas klauen, aber die Inspiration, wenn man sieht, was aufgemacht werden kann. Da geht es dann auch gleich wieder rund im Kopf.
Ja, sehr schön. Ja, das klingt wirklich gut. Da bräuchte ich nachher nochmal einen Link zu, irgendwie, oder halt zumindest den Titel nochmal, weil das konnte ich mir jetzt nicht merken, der Name war mir nicht geläufig, des Schaffers. Ja, das ist gut. Die, was bei mir dazu gerade noch hochkam, war, wie teilt ihr eure Arbeit eigentlich auf? Also macht jeder von euch alles? Oder weil ihr gerade auch sagtet, Kräfte bündeln, so, ihr seid ja nun auch ein Team. Das ist ja, habt ihr ja schon gemacht.
Das stimmt, ja. Also viele Dinge, also das Filmen und Fotografieren machen wir beide. Also da gibt es eher tendenziell Unterschiede. Du bist mehr im Drohnenbereich aktiv und ich bin mehr unter Wasser, im Wasser aktiv. Und ansonsten, sage ich mal, Regie, auch jetzt, wenn es um Film geht und Konzepte und Ideen, da agieren wir beide daran.
Aber bist schon du die Haupt?
Ja, jein, ja, es hängt immer davon ab, aber halt dann, wenn es ums effektive Textschreiben auch geht, das ist dann eher meins, da kommt dann der Marc und sagt maximal, das klingt nicht gut.
Ich finde es korrektiv, das ist die schönste Aufgabe.
Ja, wie man sieht. Aber im Prinzip, also es, die meisten Parts sind wirklich so, dass sie ineinander greifen und dann, ja, im Prinzip könnten wir alle alles machen, beide alles machen, aber es dröselt sich manchmal ein bisschen auf. Aber im Filmfotobereich sind wir im Prinzip dann auch immer gemeinsam unterwegs und.
Es gibt einen aus der Praxis gesprochen schon so ein Art blindes Selbstverständnis. Also wenn wir aus dem Auto aussteigen und wissen, heute geht es ans Rollen, Filmen oder Fotografieren, dann packt jeder sein Equipment und da wird jetzt nicht groß ein Schlachtplan erstellt, sondern es läuft irgendwie trotzdem blind und harmonisch und natürlich, dass Christine geht in die Ecke, ich in die und zum Schluss passt das Material zusammen. Also irgendwie sind wir da jetzt nicht strategisch abgesprochen, aber jetzt rein in der praktischen Arbeit beim Fotografieren und Filmen agieren wir nicht am selben Ort, ist logisch und quasi auch beim Administrativen um unsere Projekte hat jeder so seine Schwerpunkte, aber alles mit Text, Konzept und ist einfach die Christine, die Federführende oder die Texte für die Bücher. Daher auch das Wildkatzenbuch, das ja auch vom Konzept vom Verlag her sehr textlastig war. Das war deswegen auch Christines.
Das Wildkatzenbuch ist per se ein Sachbuch. Da gibt es, es ist kein Bildband, sondern es gibt einfach einen Bildinnenteil. Ja. Und da ist es eben die Arbeit von mir. Und dann deswegen.
Was wir schon. Ja, okay. Ja, dann erklärt sich das auch. Ja, okay, verstehe.
Genau, aber was vielleicht Strategisches schon gibt, ist oft, dass wir uns so ein bisschen die Brennweiten aufteilen. Genau. Da gibt es Koordination. Also da kann einmal jeder von uns irgendwie eine Idee haben und der sozusagen die erste Hauptidee hat, der setzt die Weitwinkelidee um und der andere also ist sozusagen der zu Filmende mit den anderen Größen oder so, wenn sie jetzt ans Filmen zweimal zwei Jahre mit dem Filmprojekt beschäftigt. Also sobald jemand einmal eine konkrete Idee hat, dann hat die einmal Vorrang und der andere richtet sich dann danach, dass man nicht doppelt produziert
wird. Ja, das klingt sinnvoll. Ja.
Bevor wir ans Felde starten, gibt es natürlich auch einen Masterplan. Also wir überlegen uns halt immer konkret, was wollen wir denn eigentlich fotografieren und filmen. Und eben dann versuchen wir sozusagen dieses Duo zu nutzen, dass wir einen möglichst umfangreichen Output auch bekommen. Wenn es dann gut ist, klappt ja nicht immer. Manchmal sieht man ja von dann und das war nicht. Aber eben deswegen schauen wir, dass wir so ein bisschen perspektivisch und dass sie unterschiedlich sind, Brennweiten. Aber eben es gibt schon eine konkrete Idee immer dahinter, wie wir vorgehen. Und ja, im Prinzip ergänzen wir uns da ganz gut. Also es ist gut, dass man unterschiedliche Perspektiven zum Schluss dann hat und auch die Auswahl. Dann ist auch nicht immer so, dass dann alles, auch ob es jetzt filmisch oder fotografisch ist, dass dann alles in ein Projekt einfließt, aber du hast einfach die Auswahl. Und das hilft schon enorm.
Ja, sehr gut. Ja, und ihr habt ja auch irgendwie dann wirklich alle die ganze Bandbreite, die ihr abdecken könnt. Also wenn es von, sag ich mal, von Unterwasser bis in die Luft, Longlens und Weitwinkel und alles. Ja, schön. Ja, und also das finde ich gut, also zum einen natürlich zu hören, dass ihr da schon so ein blindes Verständnis habt, ist natürlich mega gut. Also das macht natürlich vieles einfacher, aber auch überhaupt, dass ihr euch eben aufteilt und nicht versucht, doppelt zu produzieren, ist natürlich total clever. Auch manchmal hilft Redundanz bestimmt, aber auf der anderen Seite, dann muss man, spart ihr damit natürlich auch, wie soll ich sagen, Tage im Feld, wenn irgendwie ihr beide unabhängig irgendwie operieren könnt. Ne? Das verringert ja auch im Zweifel die Produktionskosten für euch dann. Ja, schön. Ja, das ist sehr gut. Dann, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ihr auch Workshops anbietet oder Fotoreisen. Ist das noch der Fall oder?
Ja, im Moment sehr reduziert, sagen wir es so.
Also so prinzipiell gerne und das haben wir über die letzten Jahre auch immer wieder gemacht. Aber es muss dann auch die Zeit sein. Also die eigenen Projekte haben da irgendwie Vorrang oder vor allem die Filmprojekte verschlingen halt auch Zeit. Also wir sprechen jetzt wieder von einer TV-Produktion, die ansteht. Das heißt, 2, 2,5, 3 Jahre sind wir dann hauptzeitlich mit dem beschäftigt und dann ist es irgendwie sinnbefreit, sich vorab schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher Termine zu blockieren, weil meistens genau dann, wenn man so eine Fotoreise legt, die an und für sich Spaß macht, aber dann schlüpft mit Sicherheit genau der Vogel, den man im Film befilmen muss oder irgend sowas. Und deswegen machen wir das. Also nächstes Jahr haben wir noch eine Reise, die wir schon vorgeplant haben, noch im Winter, wieder in den Norden. Aber Workshops zum Beispiel, wir haben für die Canon Academy Österreich auch immer wieder so Schulungen gemacht, wenn es gepasst hat. Das ist zurzeit leider alles hinfällig. Also leider, aber ist hinfällig aufgrund der Filmauslastung sozusagen.
Ja, das ist auch eine Weiterentwicklung dann offensichtlich.
Ja, beziehungsweise wir schauen, wie sich auch das Jahr sozusagen entwickelt und vielleicht gibt es kurzfristiger wieder etwas. Also wir haben da schon auch Ideen für Workshops, auch wieder einen neuen Typus vielleicht von Workshop, wo wir mehr von dem, was auch in unserer Arbeit genutzt wird, auch mit einbringen können oder da vielleicht was weitergeben können. Aber es muss halt die Zeit bleiben. Also wir haben gemerkt, wir finden Workshops ist ein cooles Medium, um was zu transportieren und einen Austausch zu haben. Aber es muss auch die Zeit sein. Also es ist in den letzten Jahren auch vieles so parallel passiert. Also zum Teil filmen, fotografieren, Buch schreiben, Workshop. Und dann irgendwann geht einem dann auch so ein bisschen die Luft aus. Also insofern versucht man da auch schon ein bisschen einzuteilen, sage ich mal,
wie es geht. Und was auch schade ist, wie gesagt, jetzt steht in wenigen Wochen dieses Canon Pro Forum bevor, also da sprechen Pros für
nächste Woche
angehende, ambitionierte, im Beruf stehende Fotografen und das freut uns, dass wir da referieren dürfen und wir hätten uns noch mehr gefreut, wenn es nicht ein Online-Event geworden wäre. Also ich bin immer extremer Fan von authentischen Vortrag halten oder Workshop mit Interaktion und im selben Raum irgendwie. Also ich bin dann oldschool.
Hat ja auch einen riesen Mehrwert, weil ja einfach auch viel mehr Raum dann für Kontakte auch neben dem Haupt-Event dann sozusagen ist. Ne? Irgendwie das. Ich war jetzt gerade in Lünen, also das GDT-Fotofestival sagt, ist für euch wahrscheinlich natürlich ein Begriff, nur für alle anderen. Und da ist es ja auch so, dass einfach ne, dann neben den Vorträgen und auch, also ich habe da auch ein Seminar besucht nochmal von dem Florian Smith zum Thema Bildserien, Arbeiten mit Bildserien. Und da im Anschluss hat sich halt noch eine stundenlange Diskussion quasi dann ergeben. Und da bietet natürlich so ein Online-Forum dann irgendwie ja wahrscheinlich sehr wenig Raum für, beziehungsweise eben ne, dann eben auch mal einfach zu sagen, okay, jetzt geht es irgendwie in eine Kleingruppe, dann irgendwie ist wieder die große Runde und so und da bietet eben ja der Online-Kontakt ja wirklich keinen Raum für halt leider.
So. Jetzt auch ein bisschen steriler, die Qualität hat es irgendwie nicht. Das ist was anderes, wenn man von Person zu Person spricht. Aber das spielt jetzt im Prinzip keine Rolle, ob wir Workshops durchführen oder nicht. Aber es fällt mir auf, dass halt viele Events in den letzten 2 Jahren auch nicht die Erfüllung gebracht haben, jetzt ganz persönlich, die ein schöner Workshop in einem Seminarraum und eine Ganztagesbeschäftigung mit einem Thema oder so gehabt hätten. Wenn man sich jetzt sitzt und weiß ich nicht, alle Kunden quer durch Österreich auf einem Bildschirm komprimiert sieht. Irgendwie. Das ist irgendwie so skurril.
Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ne, eben haben sich ja dadurch auch Möglichkeiten oder die Möglichkeit zu haben, ist natürlich auch sehr schön. Ich meine, das ist ja auch eine Sache, ne, die eben wir jetzt mit dem Podcast, wir jetzt mit euch zu sprechen, ist ja auch großartig, dass es die Möglichkeit gibt auf jeden Fall. Und natürlich ist es was anderes als gemeinsam in einem Raum zu sitzen. Klar. Und das ist ja offensichtlich was euch ja auch auszeichnet als Kommunikatoren sozusagen, also was ihr auch für die Recherche vorhin angemerkt habt, ne, dass ihr eben dann ab irgendeinem Punkt eben wirklich eine zwischenmenschliche Recherche auch stattfindet und die, ich glaube, das zahlt sich ja auch aus, kommunikativ zu sein oder zu wissen, wie man kommunizieren kann, wenn man dann auch irgendwie Bücher schreibt oder Texte im Allgemeinen.
Gut, ja, also das gehört einfach dazu, weil genau dieser Austausch das ist, was uns weiterbringt oder was dann irgendeine Form von Konsensbildung oder Lösungsoptionen bietet.
Ja, sehr schön. So, ich habe noch so ein paar kurze Fragen und dann habe ich inzwischen auch schon sehr viel eurer Zeit in Anspruch genommen. Vielen Dank schon mal dafür. Genau, zum einen, habt ihr einen fotografischen oder filmerischen Stil?
Vermutlich schon, aber es ist immer so schwer, über sich selbst zu sagen, ob man so einen Stil hat.
Das ist dumm beantworten, ja. Aber die Zuhörer.
Ja, also wir bemühen uns schon in unserer Arbeit. Wir sehen ja viele unserer Projekte immer so in Geschichts- oder in Portfolios, sodass wir jetzt selten irgendwie nur ein Foto herauspicken, sondern sagen, okay, das ist jetzt die Geschichte, erzählen wir in Hausnummer 10 Fotos. Und da bemühen wir uns immer wieder, dass wir sozusagen den Blick auch in die Umgebung mit einbinden. Also so dieses, die Möglichkeit, den Lebensraum, in dem sich das Tier aufhält und möglichst auch noch verdichtet Informationen hineinzubetten, dass man auch sieht, ist da, und für unser Thema Nähe zum Menschen in Mitteleuropa, ist der Mensch irgendwo in Assoziation auch damit. Das ist schon etwas, das sich durchzieht, könnte man sagen, wenn das als Bildstil durchgeht. Aber im Prinzip ist das trotzdem schwer, dingfest zu machen.
Ich würde sagen, machen wir es so, das könnt ihr alle, die zuhören, selbst evaluieren, ob es gelingt oder nicht. Und wir sind auch nicht böse, wenn es nicht gelingt, aber wir versuchen, möglichst viel Inhalt mit einem Bild zu transportieren. Also wir versuchen, eine ganze Geschichte in einem Bild kann man kaum erzählen, aber oftmals unsere Schlüsselfotos, mit denen wir so zufrieden sind, oder die Einstellungen in Filmen, auf die wir ganz besonders Wert legen, sind die sehr oft Tiere im Weitwinkel mit viel Information. So kann man sagen.
Ja. Würde ich auch unterschreiben, dass das euch auszeichnet. Also das ist ja, sei es halt in dem Kamerafallen arbeiten auch natürlich und dann eben auch ja, zum Beispiel mit dem Bild, was jetzt beim Wildlife Photographer ausgezeichnet wurde. Das ist ja auch ein Weitwinkelbild, ne, mit dem Alligator, glaube ich. Richtig. Ja. Ja, also ja, Glückwunsch dazu übrigens. Genau, dann, was ist euer Lieblings- oder euer wichtigstes Ausrüstungsteil, was nicht Kamera oder Objektiv ist?
Meine Neoprenstiefel. Absolut, also ja, absolut. Die hohen, gefütterten, in Norwegen gekauften Neoprenstiefel. Warme Füße, trockene Füße, Gold wert, kann ich jedem nur empfehlen.
Ja. Ja, sehr gut.
Mir ist es meine lange Fließjacke, die weit nach unten geht und die stammt aus der Slowakei. Die ist super.
Ihr seid auf jeden Fall einer Meinung, dass warme und trocken gut sein für einen Fotografen einen enormen Mehrwert hat. Kann ich unterschreiben.
Es hilft.
Dann ein Tipp für die Zuhörer.
Ein Tipp? Spontan würde ich sagen, dass das Wichtigste ist, dass man seinem eigenen Herzen und seinen eigenen Visionen folgt, auch wieder allen Stimmen, die da draußen vielleicht sagen, das geht nicht, das ist Blödsinn, das bringt überhaupt nichts. Also wie oft wir in unserem Leben, ich und wir gemeinsam auch dann, seit wir uns kennen, gehört haben, das bringt nichts, das geht nicht. Und wenn wir auf das gehört hätten, würden wir heute sicher nicht hier sitzen und mit dir plaudern oder irgendwas von dem, was wir gemacht haben, machen. Also auf sich selbst hören und im positiven Austausch, ohne dass man durch die Mauer prescht, aber sukzessive mit dem Leben sozusagen, mit dem Strom, der einen ja in eine Richtung treibt, mitgehen und sich nicht so sehr ablenken lassen, wenn jemand sagt, das ist Schwachsinn.
Richtig schön.
Ja, und ich würde sagen, wenn man Inspirationen was findet, das habe ich zwar vorhin im Interview schon gesagt, aber ich finde es für mich so ein Schlüsselmoment gewesen. Wenn man in einem Bild, das man sieht, Inspiration findet, kann man die Inspiration nutzen, aber das Thema sollte man auf keinen Fall mehr umsetzen. Wenn es schon einmal so schön fotografiert würde, dann lieber ganz woanders hinblicken, aber halt die Inspiration mitnehmen, den Antrieb, aber was Eigenes daraus machen.
Finde ich auch richtig schön. Ja. Toll, auch das, also das sind ja auch schon Lebensweisheiten quasi. Sehr, sehr schön. Ja, großartig. Und dann zum Abschluss die Frage, was war euer liebstes Naturerlebnis?
Puh, da gibt es viele. Da müssen wir jetzt kurz selektieren. Ja,
du kannst. Also vielleicht so als erstes und ganz spontan ist mir ein Erlebnis in Norwegen eingefallen, wo ich ungeplant Auge in Auge mit einem Moschusochsen gestanden bin, weil eigentlich, wir waren dabei, sie zu fotografieren und ich war dann da auch beim Filmen und habe übersehen, dass die halt immer näher gekommen sind und dann waren die schon so nahe, dann war ein Rückzug nicht mehr zu denken und dann bin ich einfach ganz still hinter meinem Stativ, das nicht wirklich ein Schutz war, hocken geblieben. Aber der Moment war, obwohl ihn so nicht aktiv herbeiführen würde, so intensiv, weil du so in dem Moment drin bist und dieser Austausch trotzdem ganz sozusagen subtil mit dem Tier, das nicht gut sehen kann, Gott sei Dank, und solange sich nichts bewegt und aggressiv wirkt, auch keine weitere Reaktion zeigt, hat mir einfach nur so beäugt. Und das war irrsinnig spannend. Das hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt, weil man dann hofft, es möge dieser Kelch an mir vorbeiziehen, aber gleichzeitig enorm intensiv. Also das war sicher ein bleibendes Erlebnis.
Danke.
Ich würde sagen, es war eines aus der letzten Filmproduktion. Beim TV-Film über Slowenien waren es die Eintagsfliegen. Und so unspektakulär die klingen. Und wenn wir die angekündigt haben, hat auch keiner verstanden, was wir an denen finden. Aber ich finde, die Zeit, es hat 10 Tage gedauert, bis der Höhepunkt dieser Massenhochzeit zu sehen war. Und ich war am ersten Tag schon begeistert, weil irgendwie, weiß ich nicht, 500 Eintagsfliegen dort geflogen sind. Am zweiten waren es 1.000, 10.000, bis irgendwann die Luft. Also ich habe sowas nun, ist ein Massenphänomen, noch nie gesehen. Und wenn plötzlich so ein kleines, unscheinbares, graubraunes Tier in ihrer Masse es schafft, dass es alles einnimmt und sogar die Soundkulisse dann von einem Miniaturinsekt in millionenfacher Ausführung eingenommen wird, das hat mich wirklich verzaubert. Also das war wirklich was ganz was Spezielles, muss ich sagen. Und einen Tag drauf war es vorbei.
Ja, schön. Ja, danke. Ja, also das ist richtig schön, das fasst mir auch nochmal ganz viel zusammen von dem, was heute für mich mitnehmen kann. So einfach irgendwie, wie ihr brennt für das, was ihr macht und das liebt und es lebt. Das ist einfach richtig schön. Vielen Dank für eure Zeit, für das tolle Gespräch.
Ja, wir sagen danke für dein Interesse und auch für deine Zeit.
Ja, absolut. Danke. Und die Möglichkeit, mit dir plaudern zu dürfen. War super.
Ja, super. Dankeschön. Alles Gute euch und auf Wiedersehen.
Ja, ihr und euch ebenso.
Tschüss, danke.
Ciao.